Deutschlandfunk.
Es geht um nichts weniger als um unsere Demokratie, um die freiheitliche, demokratische Grundordnung unseres Landes.
Die Verfassung sieht vor, explizit, dass sich die Verfassung wehrt gegen Akteure, von denen man glaubt und nachweisen kann, dass sie an einer Beseitigung oder Beeinträchtigung jedenfalls der Kernprinzipien dieser Verfassung arbeiten.
Ja, das klingt gut, ist aber in der Praxis gar nicht so einfach. Seit Jahren wird schon darüber diskutiert, ob man die AfD verbieten sollte oder nicht.
Demokratien leben von Parteien. Ein Parteienverbot ist in einer Demokratie ein nicht unproblematischer Vorgang.
Und darüber, ob man sie überhaupt verbieten könnte.
Das Scheitern muss mitgedacht werden.
Ja, wäre ja auch möglich. Also, ein Parteiverbotsverfahren gegen die AfD? Was dafür und was dagegen spricht, das schauen wir uns hier gleich genau an. Hier ist der Hörsaal, eine Produktion von Deutschlandfunk Nova. Wir suchen für euch die besten Vorträge aus allen Bereichen der Wissenschaft. Mein Name ist Katrin Ohlendorf, willkommen in dieser Folge. Das Thema diesmal: Parteiverbot pro und contra. Ja, und ich gebe euch nur ganz kurz nochmal einen Recap an der Stelle. Die Bundes-AfD, die wurde vom Verfassungsschutz 2025 ja als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Die AfD klagt allerdings dagegen und deshalb darf er die Partei vorerst nur als rechtsextremistischen Verdachtsfall bezeichnen. In einigen Bundesländern, da sind die AfD-Landesverbände auch als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Und es darf auch so gesagt werden, das sind Thüringen, Brandenburg, Sachsen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, wo ja im Herbst Wahlen sind und die AfD bald regieren könnte. Und in einigen anderen Bundesländern, da ist sie auch als Verdachtsfall geführt. So, und was machen wir jetzt damit? Die einen sagen, die AfD ist verfassungswidrig, die Beweise reichen aus, es muss ein Verbotsantrag gestellt werden. Und die anderen? Nein, Parteiverbot, das ist der falsche Weg. Und für beide Positionen gibt es einige Argumente. Und auf die gucken wir jetzt ganz genau und darauf, wie so ein Verfahren überhaupt funktioniert und welche Erfahrungen es damit schon gibt. Der Rechtswissenschaftler Felix Wirth-Hanschmann macht das für euch. Er ist Inhaber des von der Dieter-Hubertus-Pavlik-Stiftung geförderten Lehrstuhls Kritik des Rechts, Grundlagen und Praxis des demokratischen Rechtsstaates an der Bucerius Law School in Hamburg. Parteiverbotsverfahren, Schutz der Demokratie im Dilemma, so heißt sein Vortrag. Gehalten hat er ihn am 16. Oktober 2025 im Rahmen der Ringvorlesung Rechtsextremismus, Recht und Justiz. Die hat der Verein Gesicht zeigen für ein weltoffenes Deutschland in Kooperation mit der FU Berlin veranstaltet. So, und eine allerletzte Fußnote will ich doch noch machen. Wenn ihr die Parteiverbotsdiskussion verfolgt habt, habt ihr nämlich vielleicht mitbekommen, dass Anfang Juli ein neues AfD-Gutachten veröffentlicht wurde. Sehr spannend. Infos dazu packe ich euch in die Shownotes. Den Inhalt des Vortrags berührt das aber nicht. Deswegen sage ich das dazu. Ich habe mit Felix Wirth-Hanschmann darüber nochmal gesprochen, weil sein Vortrag ja davor stattfand. Und er sagt, dass das Gutachten deutlich mehr bietet als alle bisherigen Datensammlungen zur AfD. Dass es deutlich breiter und präziser ist und vor allem auch sehr gut abgestimmt, gerade auf die Voraussetzungen für ein Verbot. Er meint, es füllt einige Lücken. Wie das dann ausgehen könnte, da will er nicht spekulieren. So, und jetzt geht's endlich los.
Ja, das Parteiverbotsverfahren stellt insbesondere demokratisch-freiheitliche politische Systeme vor eine besondere Herausforderung. Vielleicht kann man erstmal grob sagen, wir stehen sozusagen vor zwei Optionen, die auch medial, politisch und wissenschaftlich diskutiert werden. Das erste würde ich nennen die zivilgesellschaftliche oder die politische Option. Das hört man ganz oft. Wir müssen uns sozusagen mit den Positionen der AfD inhaltlich auseinandersetzen. Wir müssen sie stellen. Wir müssen sozusagen in Talkshows oder in Diskussionen uns mit den Funktionärinnen, mit den Parteivertretern, mit den Mitgliedern auseinandersetzen und uns sozusagen insoweit politisch der AfD nähern. Hinzukommen soll dann meistens eine Mobilisierung der Zivilgesellschaft, also sowas wie Gesicht zeigen oder andere Nichtregierungsorganisationen, gemeinnützige Organisationen, die sich gegen Rechtsextremismus oder rechtsextremistische Ideologie engagieren. man müsse vertrauen auf eine bessere Politik, also insbesondere nach den letzten Koalitionen, weil man sozusagen ausmacht, dass sozusagen die schlechte Performance der regierenden Parteien ein Faktor ist, der dazu führt, dass die AfD bei Wahlen auf Bundes-, Landesebene und Europaebene und Kommunalebene zunehmend größere Erfolge feiert. Zu dieser politischen Option stellen Sie aber ein paar Nachfragen. Unterschätzt man damit nicht das Gefahrenpotenzial der AfD, insbesondere im Hinblick auf die Frage, wie setzt sie sich in den staatlichen, judikativen und exekutiven Apparat fest? Und überschätzt man möglicherweise nicht das Potenzial der Zivilgesellschaft oder auch der Parteien und deren Bereitschaft und Fähigkeit, sich nachhaltig gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie einzusetzen? Die zweite Option, und da ist es interessant, also je nachdem, welche Umfragen man sich anguckt, es gibt in der Bevölkerung, insbesondere nach der Einschätzung des Bundesverbandes als gesichert rechtsextremistisch durch das Bundesamt für Verfassungsschutz, ist es ein bisschen angestiegen. Knappe Mehrheiten innerhalb der Bevölkerung sprechen sich wohl für die Einleitung eines Parteiverbots aus. Meine KollegInnen im öffentlichen Recht sind eher zurückhaltend, bisher zurückhaltend, was die Einleitung eines Verfahrens angeht. Sie haben vielleicht gehört, es gab 17 VerfassungsrechtlerInnen aus dem öffentlichen Recht, die eine Expertise oder ein Rechtsgutachten für den Innenausschuss des Bundestages geschrieben haben. Das ist jetzt eine relativ überschaubare Zahl, wenn man die Gesamtzahl der VerfassungsrechtlerInnen oder Öffentlichrechtlerinnen in Deutschland nimmt. Aber die zweite Option wäre eben, nach Karlsruhe zu gehen, ein Verfahren einzuleiten nach Artikel 21 Absatz 2 des Parteiverbotsverfahrens. Dann würde natürlich das Bundesverfassungsgericht, das ist das einzige Verfassungsorgan, das über das Verbot einer Partei entscheiden darf, das darf sonst niemand anders, das Parteienprivileg, die 8 Richter in Karlsruhe im zuständigen Senat würden dann darüber befinden, ob die Partei verfassungswidrig ist und deshalb verboten wird oder ob sie es nicht ist. Damit wäre allerdings verbunden, dass wir sozusagen Diskussionen, Kontroversen, die geführt werden, ein Stück weit aus der politischen Arena rausziehen und sozusagen einem formalisierten juristischen Diskurs, einem strengen Verfahren mit bestimmten Mehrheiten, mit Beweisantragsrechten, mit Stellungnahme, alles was dazugehört, würden wir sozusagen dann dort in Karlsruhe ablagern. Als jemand, der lange in Karlsruhe gearbeitet, gewohnt hat, kann ich sagen, da sollte man am besten gar nichts ablagern. Das ist eine unglaublich langweilige Stadt. Aber das ist vielleicht sozusagen bestimmte politische Positionen, die da irgendwie untergehen. Und das Verfahren, also wenn es sozusagen Erfolg hätte, dann gibt es sozusagen auch wieder relativ klar, prozedural vorgegeben, Vollstreckungsanweisungen durch die zuständigen Behörden. Auch da ergeben sich aber, wie ich finde, kritische Nachfragen. Eine Partei verbieten zu lassen und sozusagen den politischen Diskurs zu verlassen und das sozusagen in ein juristisches Verfahren zu geben, kann man interpretieren als ein Misstrauen in die demokratische Bevölkerung und in ihre Kraft, in die Bürgerinnen, sich politisch, zivilgesellschaftlich mit der AfD oder mit rechtsextremen Positionen auseinanderzusetzen. Das Interessante ist, dass sozusagen wir als Bürgerinnen und Bürger dann erstmal, jedenfalls in Bezug auf das Verfahren, nur noch bloße Beobachterinnen sind, aber nicht mehr agierende politische Akteurinnen. Also wir gucken dann sozusagen das Verfahren zu und schauen, erwarten, wie das dann ausgeht. So, das sind erstmal die zwei groben, und ich gebe sehr zu, und es wird auch nochmal sozusagen differenziert, grobe Positionen, aber das ist das, was im Moment diskutiert wird. Ich habe, wie gesagt, sozusagen mit dieses Rechtsgutachten verfasst und an den Innenausschuss geschickt. Ich habe aber natürlich Diskussionen mit Kolleginnen und ich hatte Diskussionen mit meinem Doktor und Herr Billvater, der eher skeptisch war, obwohl er im ersten NPD-Verfahren sozusagen einer der Prozessbevollmächtigten war für den Bundestag. Und wir haben hin und her diskutiert und daraus ist sozusagen eigentlich sozusagen als Quintessenz rausgekommen, dass man in einem Dilemma steckt und dass man eigentlich keine Wahl hat, entweder Option 1 oder Option 2, mit der man restlos zufrieden sein kann. Weil beide Optionen haben ihre Vor- und ihre Nachteile. Das erklärt vielleicht auch mit zum Teil die Zurückhaltung, ob man jetzt so ein Verfahren in Karlsruhe einleitet oder nicht. Und ich werde im Folgenden sozusagen nur mal an paar Punkten, ich glaube 6 oder 7, sozusagen jeweils das Pro und das Contra sehen. Und das ist interessant, weil man sozusagen an jedem dieser einzelnen Oberargumente eben immer in eine bestimmte Richtung abweichen kann. Und ohne, dass man sagen kann, naja, ich kann sozusagen die Gegenposition eigentlich überhaupt gar nicht nachvollziehen, sondern das sind valide Punkte, jedenfalls für mich valide Punkte. Fangen wir mal an bei der Geschichte der wehrhaften Demokratie. Das ist ja ein Konzept, das geht auf Karl Löwenstein zurück, ein Politikwissenschaftler, der nannte das Militant Democracy. Wir nennen es wehrhafte oder streitbare Demokratie. Und dann würde ich erst mal sagen, pro die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben aus guten historischen, moralischen, politischen Gründen sich dafür entschieden, dieses Konzept der Militant Democracy in das Grundgesetz aufzunehmen. Das haben sie getan, damit man in bestimmten Situationen, in bestimmten Fällen, mit bestimmten Akteuren sich wehrhaft zeigen kann. Das haben sie auch getan, weil sie sozusagen nicht die Erfahrung oder der Erfahrung Raum geben wollten, dass Akteure, die wesentliche Grundprinzipien einer Verfassung, einer freiheitlich-demokratischen Verfassung ablehnen, mit den Mitteln der Verfassung diese Verfassung zerstören. Also das ist der berühmte Slogan, ganz runtergebrochen, keine Freiheit für die Feinde der Freiheit. Also es soll sozusagen nicht möglich sein, dass man legalistisch an die Macht kommt und wenn man an der Macht ist, sei es in der Judikative, in der Legislative, in der Exekutive, dann sozusagen diese Verfassung aushöhlt und die wesentlichen Garantien, die die Verfassung enthält, beseitigt. Und dafür hat man mehrere Instrumente eingebaut, die man als Konkretisierung oder Instrumentalisierung oder zur Verfügungstellung von Instrumenten dieser Militant Democracy sehen kann. Wir haben die Grundrechtsverwirkung, Artikel 18, kein abgeschlossenes Verfahren seit 1949. Kam bei Björn Höcke sozusagen mal als Diskussion auf, kam bei Jens Mayer auf, ist aber bis heute sozusagen nicht wirklich aktiviert worden. Also dass man insbesondere seine Kommunikationsgrundrechte und sein Recht, sozusagen passives Wahlrecht, verlieren kann, also kein Mandat mehr erwerben kann. Wir haben das Vereinsverbot, das von der Exekutive ausgesprochen wird. Und Sie alle werden die Kompaktentscheidung mitbekommen haben als aktuelles. Und wir haben als schärfstes Schwert das Parteiverbotsverfahren. Nach dem Artikel 21 Absatz 2 soll das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe in der Lage sein, Parteien für verfassungswidrig zu erklären, wenn sie darauf aus sind, die freiheitlich-demokratische Grundordnung oder den Bestand des Staates zu beeinträchtigen oder zu beseitigen. Das würde ich sagen, ist erstmal ein Pro. Das heißt, die Verfassung sieht vor, explizit, dass sich die Verfassung wehrt gegen Akteure, von denen man glaubt und nachweisen kann, dass sie an einer Beseitigung oder Beeinträchtigung jedenfalls der Kernprinzipien dieser Verfassung arbeiten. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, ehrlich gesagt, insbesondere wenn wir aufs Parteiverbotsverfahren gucken, gab es nur sehr wenige Fälle, in denen das überhaupt aktiviert worden ist und diese Fälle sind unterschiedlich ausgegangen. Wir haben 1952, ich würde sagen, den wirklich einfachsten Fall. Die Sozialistische Reichspartei, die war inhaltlich, personell, programmatisch ein Wiedergänger der NSDAP. Und die ist sozusagen deshalb auch innerhalb von 2 Jahren ab Antragstellung verboten worden. Auf die Verfahrensdauer kommen wir auch noch, weil man das Argument hatte der Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus. Also von den Hürden her relativ simpel und einfach. Wesentlich schwieriger. Und vor allen Dingen hat es das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe getan mit der Kommunistischen Partei Deutschlands. Beide Anträge auf Einleitung eines Parteiverbotsverfahrens sind in Karlsruhe am gleichen Tag eingegangen. Das eine Verfahren hat 2 Jahre gedauert und das KPD-Verfahren hat 6 Jahre gedauert. Und die Richterinnen in Karlsruhe und auch nur auf massiven Druck von Adenauer und seinem damaligen Justizminister Dehler hat das Bundesverfassungsgericht überhaupt über das Verbot der Kommunistischen Partei entschieden. Warum? Historisch interessant, das Bundesverfassungsgericht war nach 1949 das einzige Verfassungsorgan, das nicht im Wesentlichen von ehemaligen Nationalsozialisten durchsetzt war. Und in dem sozusagen Personen saßen, die selbst zu den Verfolgten, jedenfalls zum Teil, der Nationalsozialisten gehört haben. Und dann haben wir die 2 Verfahren gegen die NPD. Das erste Verfahren ist ziemlich kläglich eingestürzt. Man braucht für das Parteiverbotsverfahren, anders als beispielsweise bei der Verfassungsbeschwerde, eine 2/3-Mehrheit. Das heißt, 6 Richterinnen. Und 3 Richterinnen in dem Verfahren waren der Auffassung, dass die Tatsache, dass Bundesvorstand und viele Landesvorstände der NPD von V-Leuten durchsetzt waren, es gab Landesvorstände, da waren so viele V-Leute drin, die hätten sich selbst auflösen können, Und es kam sozusagen, je näher die mündliche Verhandlung kam, desto mehr, wir sind ja in Deutschland, es braucht sozusagen eine Bescheinigung, den Passagierschein A46 bei Asterix. Also wenn sozusagen ein V-Mann Aussagen machen muss vor Gericht, dann braucht er dafür einen Nachweis seiner Verfassungsschutzbehörde. Und die ploppten sozusagen im Vorfeld der mündlichen Verhandlungen nach und nach auf. Und drei Richterinnen hat es dann irgendwann geschickt und sie haben gesagt, es langt. Also das hat sozusagen mit einem fairen Verfahren nichts mehr zu tun. Und die Verfassungsschutzbehörden waren auch gegenüber, das ist vielleicht auch wichtig für die Frage, wie gehen wir sozusagen jetzt mit der AfD um, die Verfassungsschutzbehörden waren damals nicht bereit, das Beweismaterial, was sie den Bevollmächtigten vorgelegt haben und dem Gericht vorzulegen, auszuweisen, welche Beweise darin von V-Leuten waren und welche nicht. Sodass am Ende möglicherweise die Gefahr bestand, dass das Bundesverfassungsgericht das Verbot der Partei auf Nachweise schickt, die der Staat zumindest mit initiiert hat, weil er sozusagen die V-Leute natürlich bezahlt hat. Und wie das Verhältnis zwischen Verfassungsschutzbehörden und V-Leuten ist, ist ziemlich problematisch und lässt sich sozusagen von außen schwer einsehen. Also das wurde sozusagen gekippt, das erste Verfahren. Das zweite Verfahren ist auch ganz merkwürdig ausgegangen. Da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ja, logisch sind die verfassungswidrig. Das spricht aus der ganzen Programmatik, aus allem, was die tun, aus allen Verhaltensweisen, Äußerungen ihrer Funktionäre. Aber das Gericht, das kann man ja, wenn man irgendwann Verfassungsrichterin ist, dann erfindet man ein neues Merkmal, das Merkmal der Potentialität. Merkmal der Potentialität haben sie im zweiten Verfahren gesagt, naja, die sind aber so unbedeutend und interessanterweise waren sie auch deshalb unbedeutend, weil es die AfD mittlerweile gab. Sie werden so unbedeutend, also und das heißt sozusagen Erfolg bei Wahlen, Streuung in der Bevölkerung, dass sie es nicht mal wert sind, dass man sie sozusagen verbieten muss. Ne? Sie haben gar nicht die Potenz, sozusagen ihre verfassungsfeindlichen Ziele tatsächlich durchzusetzen. Also eine ganz komische, gemischte Erfahrung, die wir bisher haben mit Parteiverbotsverfahren, die die Frage aufwerfen, natürlich, wenn das sozusagen die Vergangenheit ist, aber auf der anderen Seite wir dieses Instrument haben, wie bewerten wir das im Hinblick auf ein Parteiverbotsverfahren gegen die AfD? Der zweite Punkt ist Voraussetzung des Artikel 21. Man kann erstmal sagen, dieses Parteiverbotsverfahren scheint wie gemacht für eine Partei wie die AfD, scheint wie gemacht für die aktuelle politische Situation, in der wir uns befinden. Und deshalb sollte man als antragstellungsbefugtes Verfassungsorgan, Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung, dann auch davon Gebrauch machen. Dafür ist es geschaffen worden. Wenn ich sozusagen Parteiverbotsverfahren nur dann einleite, wenn entweder die Partei überhaupt keine Bedeutung hat, wie die NPD im zweiten Verfahren, oder die Sache sozusagen 100% klar ist, wie bei der SRP, bei der Sozialistischen Reichspartei, dann stellt sich natürlich die Frage, warum gibt es das Instrument dann? Also wenn ich sozusagen eine Partei habe, von der ich der Meinung bin, dass sie verfassungswidrig ist und ich habe dafür Nachweise, dann stellt sich die Frage, soll man davon sozusagen zurücktreten oder soll man das Verfahren nicht einleiten, nur weil die Partei bei Wahlen 30% plus hat. Und das ist sozusagen die Voraussetzung, dass die AfD verfassungswidrige Ziele verfolgt, scheint angesichts der Radikalisierung, die die Partei in den letzten Jahren genommen hat, relativ klar. Also diese Hürde bei Artikel 21 dürfte nicht das Problem sein. Das Problem dürfte auch nicht das Problem der Potentialität sein. Eine Partei, die Wahlerfolge feiert wie die AfD auf verschiedenen Staatsebenen, hat natürlich die Potenz. Sie kommt in Richterwahlausschüsse, sie kommt in die Exekutive, sie kommt möglicherweise in die Regierung. Natürlich hat sie die Potenz, sozusagen das, was sie an Programmatik hat, explizit oder implizit dann auch umzusetzen. Das dritte Merkmal ist problematisch. Aber dass sie sozusagen verfassungswidrige Ziele verfolgt, scheint relativ klar. Wir haben sozusagen unzählige rassifizierende, ableistische, sexistische, antimuslimische, das brauche ich Ihnen sozusagen nicht aufhören. Wir haben Unterscheidung, wir haben einen Volksbegriff, der im Hinblick auf das Demokratieverständnis des Grundgesetzes hochgradig problematisch ist, die Unterscheidung zwischen Passdeutschen und echten Deutschen. Wenn Sie sich sozusagen die Definition der freiheitlich-demokratischen Grundordnung aus der zweiten NPD-Entscheidung anschauen, da hat das Bundesverfassungsgericht ja diese sehr ausufernde Definition aus dem KPD-Verfahren ordentlich eingedämpft. Und es gibt Stimmen, die Richterinnen sagen das nicht bewusst, aber dass sie sozusagen 2017 diese Konkretisierung dessen, was freiheitlich-demokratische Grundordnung sein soll, schon im Hinblick auf die AfD zugeschnitten hat. Und da geht es um Menschenwürdegarantie, da geht es um die Kernelemente des Demokratie- und des Rechtsstaatsprinzips. Diese Unterscheidung von Passdeutschen und echten Deutschen ist natürlich etwas, was mit der FDGO, wie es das Bundesverfassungsgericht da 2017 im Hinblick auf das Demokratieprinzip ausgewiesen hat, nur schwer vereinbar. Medien, also Kommunikationsgrundrechte, die für Demokratien, wie das Gericht sagt, schlechthin unentbehrlich sind, werden als Lügenpresse bezeichnet. Andere Parteien sind keine gleichrangigen Parteien oder auf der gleichen Ebene, sondern Altparteien, System-, Kartellparteien. Wir finden Verunglimpfungen von Abgeordneten als Marionetten, als Volksverräter. Wir haben immer wieder Prozesse, besonders eindringlich die Landtagseröffnung in Thüringen, wo durch gezielte Provokationen versucht wird, demokratische Verfahren zu delegitimieren oder der Lächerlichkeit preiszugeben, also nachzuweisen, dass diese Form sozusagen der politischen Entscheidungsfindung nicht erfolgreich sein kann. Und man muss sagen, ich brauche, wenn es um die Zurechnung von Äußerungen und Verhaltensweisen zu der Partei in einem Verbotsverfahren geht, dann brauche ich nicht zwingend Mitglieder. Man findet auch genug Mitglieder, man findet vor allen Dingen genug Funktionärinnen, sozusagen, wo wir das sehen können. Wir kommen ja noch auf den Bericht oder auf die Informationslage. Aber das ist nicht mal nötig. Für die Zurechnung reicht aus, dass die Partei solche Äußerungen oder Verhaltensweisen billigt oder dass sie sie mit beeinflusst. Also das können sozusagen formal von der Partei losgelöst sein. Auch hier, was die Voraussetzungen angeht, kann man natürlich kontraargumentieren. Wir können nicht. Auch die 17 Verfassungsrechtlerinnen, die sich dafür ausgesprochen haben, werden niemand von denen wird sagen, das wird erfolgreich ausgehen, das Verfahren. Das würde ich im Übrigen bei fast keinem Verfahren in Karlsruhe sagen, das geht so oder so aus. Und schon gar nicht bei einem Parteiverbotsverfahren. Das heißt, das Scheitern muss mitgedacht werden, aber dann eben auch, was sind die Folgen, wenn das Verfahren eingeleitet wird, aber es dann scheitert. Zweiter Einwand, der sozusagen zur Skepsis legt, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Der hat nämlich eine strengere und teilweise anders gelagerte Rechtsprechung, wenn es zu Parteiverboten kommt. Der EGMR prüft beispielsweise die Verhältnismäßigkeit eines Verbotes. Das macht das Bundesverfassungsgericht nicht. Und natürlich, selbst wenn das Verfahren in Karlsruhe erfolgreich wäre und das Bundesverfassungsgericht erklärt die AfD für verfassungswidrig, dann ist natürlich der nächste Schritt, den sie gehen werden, nach Straßburg, um das Verbot dort überprüfen zu lassen. Das heißt, wenn man sich darüber Gedanken macht, ob man ein Verfahren einleitet, dann muss man das immer schon mit der völkerrechtlichen Brille im Hinterkopf machen. Das Problem ist, wie gesagt, nicht die verfassungswidrige Programmatik, Äußerungen, Verhaltensweisen, sondern die Voraussetzung, Tatbestandsvoraussetzung, dass eine Partei aggressiv kämpferisch, das heißt nicht nur durch Propaganda, nicht nur durch Schrift und Wort, durch verbale Äußerungen, darauf ausgeht, die verfassungsmäßige Ordnung zu beseitigen oder zu bekämpfen, sondern das mit Gewalt zu tun. Und da wird es extrem schwierig. Der Bericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz ist extrem blank, was das angeht. Da steht unglaublich wenig darüber drin, inwiefern Mitglieder, Funktionärinnen, Anhängerinnen der AfD sich vernetzen mit anderen rechtsextremistischen Kreisen. Da steht unglaublich wenig drin, was wichtig wäre, inwiefern haben die sozusagen Zugang zu Waffen. Also sind die im Polizeiapparat, sind die im Militärapparat bereits verankert? Haben die irgendwo sozusagen die Möglichkeit, sich Waffen zu besorgen? Der weitere Punkt ist, das hat der Wilhelm Heidmeier, Soziologe aus Bielefeld, rausgearbeitet in der wunderbaren Arbeit über autoritäre politische Bewegungen. Der nennt das konzentrische Eskalationskontinuum oder die Gewaltmembran. Was ist damit gemeint? Die Strategie oder die Kommunikationsstrategie der AfD ist so, dass sie Gewalttaten oder Gewaltaufrufe von sich abweist, also trennt. Aber auf der anderen Seite nutzt sie eine Rhetorik, die, und deshalb Membran, die durchlässig ist und die sozusagen von Interessierten außerhalb der AfD auch dekodiert werden kann. Das ist eine Strategie, die aber dann dazu führt, dass ich enorme Zurechnungsprobleme habe. Sie kennen sozusagen alle diese, mir ist die Maus ausgerutscht oder das war nur ironisch gemeint oder das war gar nicht in einem verfassungsfeindlichen Sinne gemeint. Das sind ja keine zufälligen Äußerungen, sondern dahinter steckt eine Strategie, das, was Wilhelm Heidmeier als konzentrisches Eskalationskontinuum macht. Und sozusagen die außerhalb der Partei dann auch gewaltbereite Rechtsextremistinnen verstehen aber, was da kommuniziert wird. Die meisten hier werden das auch verstehen, was die eigentlich sozusagen meinen, dass sie zu Gewalt aufrufen. Aber das Problem für das Bundesverfassungsgericht ist, dass sie das zurechnen muss. Ja, dass sie sozusagen der Partei nachweisen muss, dass sie mit Gewalt auf die Beseitigung ausgeht. Der nächste Punkt sind die Probleme eines Parteiverbotsverfahrens. Also ein paar haben wir schon diskutiert. Ich würde erst mal sagen, pro. Und das hat man sehr gut gesehen, als die Einstufungen als gesichert rechtsextremistisch rausgegangen sind. Das kann den Effekt haben, dass insbesondere bürgerliche Kräfte sich distanzieren von der Partei, weil sie sagen, naja, also mit solche Schmuddelkinder wollen wir dann doch nicht wählen. Es gibt dazu keine empirischen Daten, aber das ist jedenfalls ein Effekt, den man unterstellen kann. Es ist auch vollkommen klar, dass das Parteiverbotsverfahren in keiner Weise ein Allheilmittel ist zur Beseitigung rechtsextremistischer Akteurinnen oder rechtsextremistischer Ideologie. Das ist ein Instrument, ein verfassungsrechtliches Instrument. Das heißt, es hat aber auch nur sehr begrenzte Wirkung. Welche Wirkung, dazu kommen wir nachher. Das heißt, wenn ich das mache, wenn ich das Verfahren einleite, dann ist das, was sozusagen dieses Verfahren begleiten muss, deutlich komplexer und vor allen Dingen auch ressourcenintensiver, als nur auf das Verfahren zu setzen, was hochgradig naiv wäre. Das heißt, ich müsste politische Bildung in Schulen stärken. Was wir beobachten, ist eher das Gegenteil, sowohl was die Stundenzahl angeht, aber auch was die Ressourcen, die dafür zur Verfügung gestellt werden, was Demokratieerziehung in Schulen angeht. Man müsste zivilgesellschaftliche Kräfte, die sich gegen Rechtsextremismus wenden, stärker unterstützen. Was wir beobachten, ist seit Jahren eine Diskussion des Gemeinnützigkeitsrechts, was sozusagen eher zu einer Verunsicherung von zivilgesellschaftlichen Akteuren führt. Und insofern würde ich sozusagen schon einen Teil meines Vortrags zurücknehmen. Aber das war auch ein Argument von meinem Doktor und Herrn Bildvater, deshalb falsch. Es gibt gar nicht diese Dichotomie, entweder sozusagen Option 1 Gericht oder zivilgesellschaftliche Organisation. Man müsste sozusagen nur beides miteinander verbinden und nicht glauben, dass das eine allein reicht. Auch da kann man wiederum sagen, Gegenargument zu meinem, ich gebe zu, hoffnungsvollen Argument, dass die Einleitung von einem Verfahren im Gegenteil sogar zu einer Mobilisierung führt, dass die AfD noch mehr Anhängerinnen finden wird, dass sie noch mehr Mitglieder gewinnen wird. Ich habe vorhin gesagt, SRP ist sicherlich eine Ausnahme, lange Verfahrensdauer von einem Parteiverbotsverfahren. SRP 2 Jahre, KPD 6 Jahre, das letzte NPD-Urteil hat 4 Jahre gedauert. Ich habe Mathe nach der 11 abgewählt, Sie können den Durchschnitt ausrechnen. Aber es wird jedenfalls dauern über die nächste Legislaturperiode hinaus. Dann stellt sich die interessante Frage, aber das wirklich nur für Verfassungsrechtsnerds, könnte sozusagen eine neue Regierung ein einmal eingeleitetes Verfahren wieder zurücknehmen? Oder hat sozusagen in dem Moment, wo es eingeleitet ist, das Bundesverfassungsgericht den Hut auf, vielleicht eine Hausarbeit oder Seminararbeit dazu? Die Frage ist noch ungeklärt bisher. Man kann davon ausgehen, dass es eher ein längeres Verfahren wird, weil es nicht so einfach ist wie SRP und weil es natürlich nicht so einfach ist wie ein NPD-Verfahren. Das Gericht wird sich sehr, sehr, sehr viel Mühe geben und sehr intensiv prüfen und sehr lange Beweisaufnahme durchführen und mündliche Verhandlungen, damit es, wenn es eine Entscheidung fällt, die zum einen möglichst einstimmig fällt, das ist ja auch noch eine Frage, das Gericht kann sozusagen mit Sondervoten sich aufteilen, solange diese Zweidrittelmehrheit zustande kommt. Aber es wird es tun, damit sozusagen möglicherweise die Entscheidung so ist, dass sie auf eine möglichst breite Akzeptanz fällt. Und wir geben sozusagen, das wäre ein Kontraargument, da habe ich aber gleich wieder ein Gegenargument, dass sie sozusagen ihren Märtyrermythos, dass sie sozusagen von diesen Altparteien, Systemparteien verfolgt wird, mit undemokratischen Mitteln, den könnte sie natürlich weiter verfolgen. Weil was kann es sozusagen mehr an Verfolgung in der Demokratie geben, als die Partei zu verbieten? Ich würde dem entgegenhalten, das tun sie sowieso ständig. Also sie sind immer in diesem Opfermodus, das ist Teil ihrer Kommunikationsstrategie, zu sagen, wir sind sozusagen die Verfolgten von den anderen Parteien. Kommen wir zum fünften Punkt, Quantität und Qualität der Informationen. Das wird zentral werden. Bei dem letzten NPD-Verfahren, das haben meine beiden Kollegen hier aus Berlin, Christoph Möllers und Christian Waldhoff, gemacht. Und beide haben aus den Erfahrungen des ersten NPD-Verfahrens schon gesagt, sie machen das nur, wenn absolut garantiert ist, dass das Beweismaterial, was die Verfassungsschutzbehörden liefern, quellenfrei ist. Also keine Äußerungen, Verhaltensweisen von V-Leuten, die nicht als solche gekennzeichnet sind, vorkommen. Wenn Sie sich den Bericht angucken vom Bundesamt für Verfassungsschutz, der rekurriert fast ausschließlich aus öffentlich zugänglichen Quellen. Da ist jetzt nicht zu erkennen, dass sozusagen irgendwelche nachrichtendienstlich erhobenen Informationen drinstecken. Da ist auch nicht zu erkennen, dass Informationen von V-Leuten innerhalb der AfD oder von verdeckten Ermittlerinnen drin ist. Wenn man sich das anguckt, dann ist das qualitativ und quantitativ sehr beeindruckend. Mit eben der einen Ausnahme, aber die ist nicht ganz unwesentlich. Wie sieht sozusagen mit der Gewaltbereitschaft der AfD und der Zurechnung von Gewaltbereitschaft zur AfD aus? Da findet sich auf den 1017 Seiten relativ wenig. Zudem muss man sagen, diese gesichert rechtsextremistisch, das hört sich erstmal gut an, das ist aber erstmal nur eine behördeninterne Klassifikation. Das heißt, das sind sozusagen Begriffe oder Klassifikationen, die die Verfassungsbehörden als Exekutive sich selbst geschaffen hat als Arbeitsgrundlage und als Einstufungsgrundlage. Die Anforderungen beim Parteiverbotsverfahren sind aber sind andere und zum Teil deutlich höhere als das, was ich brauche, um als Verfassungsschutzbehörde eine Vereinigung, eine Partei als gesichert rechtsextremistisch einzustufen. Schwächen habe ich gesagt. Das heißt, wenn überhaupt diesem Bericht irgendwas zukommt, dann keine rechtliche Bindungswirkung, schon gar nicht für Karlsruhe, sondern maximal eine indizielle Wirkung und eine Erleichterung sozusagen der Beweisaufnahme. Aber die müsste das Bundesverfassungsgericht noch selbst durchführen. Ich würde sagen, wir haben aber nicht nur diesen Bericht, wir haben eine sehr gute Analyse des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Wir haben, das wird man kaum in Karlsruhe vorbringen können, eine Seite des Zentrums für politische Schönheit. Da können Sie wunderbar nach Personen innerhalb der AfD, nach bestimmten Bestandteilen der FDGO, nach bestimmten programmatischen Inhalten, können Sie sozusagen da durchgehen und können jeweils sehr gut aufgelistet, zugeordnet zu der jeweiligen Person Nachweise finden. Und wir haben die sehr extensiven Entscheidungen vom VG Köln und vom OVG Münster, als die AfD dagegen geklagt hat als Verdachtsfall. Und das muss man sagen, die waren eine schallende Ohrfeige für die AfD und beide Gerichte haben es enorme Mühe gemacht, gerade was sozusagen die Beweiserhebung angeht. Auch da kann man aber wieder kontra gehen und natürlich hat auch das eine Berechtigung. In dem ersten NPD-Verfahren hat das Bundesverfassungsgericht, also jedenfalls sozusagen diejenigen, die das einstellen wollten, die ein Verfahrenshindernis gesehen haben, es gibt ein Gebot der Quellenfreiheit. Und das ist auch vollkommen richtig. Es wäre genau gerade absurd, dass der Staat eine Partei von einem staatlichen Organ in Karlsruhe verbieten lässt, obwohl selbst der Staat an der Entstehung der Beweismaterialien für das Verbot beteiligt ist. Ja? Also wenn er sozusagen V-Leute einschleust und es gibt unzählige Beispiele in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Thüringer Heimatschutz ist eines der schlimmsten. Also man kann eigentlich sagen, diese ganze Thüringer Heimatschutz ist aufgebaut worden mit staatlichen Geldern, die V-Person, die den thüringischen Heimatschutz geführt hat, vom Verfassungsschutz bekommen hat. Und natürlich kann nicht sein, dass ich sozusagen dann die Partei verbiete. Also das ist die Staatsfreiheit der Parteien. Aber ich würde sagen, abgesehen davon, dass es beim letzten NPD-Verfahren offensichtlich geklappt hat und die Verfassungsschutzbehörden dazugelernt haben, ich kann durchaus auch das ist im zweiten NPD-Verfahren gesagt worden, ich darf auch Äußerungen oder Verhaltensweisen von V-Leuten in dem Parteiverbotsverfahren verwenden, solange es einen gewissen zeitlichen Abstand zwischen der Abschaltung der Quelle und der Äußerung gibt. Ne? Bei dem zweiten NPD-Verfahren haben Möllers und Waldhoff gesagt, alle Quellen müssen in einem signifikanten Zeitraum, bevor das Verfahren eingeleitet werden, abgeschaltet werden. Möglicherweise ist auch das sozusagen ein Grund, warum bestimmte Organe zurückhaltend sind gegenüber einem Parteiverbotsverfahren. Weil vollkommen klar ist, in dem Moment, wo eines dieser drei Verfassungsorgane das Verfahren einleitet, müssen die alle V-Leute abziehen. Was zur Folge hätte, dass sie über diese V-Leute keine Informationen mehr aus dem Innenleben der AfD bekommen. Es gibt ja noch andere nachrichtendienstliche Mittel, die man bei der gesichert rechtsextremistischen Vereinigung einsetzen kann, wie Observationen, Beobachtungen, Aufnahmen und so weiter und so fort, aber eben keine V-Leute mehr. Das heißt, die müssten alle raus. Die zweite Einschränkung würde ich sagen, das Beweismaterial wird nicht, also es ist nicht sozusagen, dass ich ein faules Ei da reinschmeiße in so einen Antrag auf Verbot einer Partei. Und nur wenn sozusagen eine Äußerung oder eine Verhaltensweise von einem V-Mann dabei ist oder V-Frau, dass dann der Rest sozusagen des Beweismaterials infiziert wird davon. Und ich würde sagen, und es hat offensichtlich sozusagen beim letzten Mal geklappt, die Antragstellerinnen haben ja, und insbesondere wenn es sozusagen die Bundesregierung ist, die den Antrag stellt, die Bundesregierung hat das Innenministerium und das Innenministerium ist Dienstvorgesetzte des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Wenn der Bundesrat den Antrag stellt, dann habe ich sozusagen in den Bundesländern die Innenministerien, die wiederum sozusagen Dienstvorgesetzte der Landesämter für Verfassungsschutz. Das heißt, die können in der hierarchischen Verwaltungskette ihren Behörden klar machen, wie zentral, wie wichtig es für den Erfolg des Verfahrens ist, dass diese V-Leute oder die Informationen, die von V-Leuten kommen, in dem Beweismaterial nicht vorkommen. Auch da kann man mit Recht sagen, und die Geschichte der deutschen Verfassungsschutzbehörden und im Speziellen die Geschichte des ersten NPD-Verfahrens sprechen dagegen, Informationen, die von Verfassungsschutzbehörden kommen, sollte man erstmal mit einer gewissen Vorsicht, sowohl was die Erhebungsweise, aber auch was die Validität angeht, kennen. Ich bin immer wieder überrascht, dass man jetzt sozusagen in ganz vielen Bundesländern, gestern war eine Anhörung hier im Abgeordnetenhaus in Berlin, Regelanfragen bei der Einstellung in den öffentlichen Dienst macht und sozusagen die Berufsverbote der 1970er Jahre wieder reloadet. Möglicherweise jetzt sozusagen, die meisten werden sagen, mit dem richtigen Gegner. Aber die Grundlage für eine Nichteinstellung oder für eine Entfernung aus dem Dienst soll dann immer die Informationen sein, die die Verfassungsschutzbehörden zur Verfügung stellen. Das halte ich für extrem problematisch. Grundrechtlich, aber auch rechtspolitisch extrem problematisch. Das heißt, das Misstrauen in Verfassungsschutzbehörden ist durchaus gerechtfertigt. Es gab beim ersten NPD-Verfahren, da wurden die NPD von Horst Mahler vertreten. Und in der letzten Sitzung der Bevollmächtigten mit den Vertretern der Landesämter und dem Bundesamt für Verfassungsschutz haben die den Vorschlag gemacht, ob man nicht im Vorfeld der mündlichen Verhandlungen die Mandantengespräche der NPD mit Horst Mahler als Bevollmächtigten abhören soll. Da merkt man, dass da sozusagen möglicherweise auch nicht ein besonders ausgeprägtes rechtsstaatliches Bewusstsein für das Verfahren vorhanden ist. Wie gesagt, ob das heute sozusagen immer noch so ist, nach diesen Erfahrungen würde ich bestreiten. Das weitere Problem, vollkommen klar, wir haben sozusagen das konzentrische Eskalationskontinuum gesagt. Es gibt aber noch weitere. Was macht die AfD nach der Einstufung als Verdachtsfall? Sie gibt Handreichungen raus. Schon halt beim Prüffall. Sie gibt Handreichungen an ihre Mitglieder, an ihre Anhängerinnen, aber vor allen Dingen Mitglieder und Funktionären raus, in denen genau beschrieben wird, wie sie sich zu verhalten haben, damit sie nicht in die Gefahr kommen, sich verfassungswidrig zu äußern. Das ist eine Strategie. Also sozusagen zurückzuziehen, Füße stillzuhalten, ruhig zu bleiben, keine verfassungswidrigen Äußerungen zu treffen. Sie können diese Handreichungen im Internet runterlesen. Das nächste Problem wäre, wenn Sie sich so verhalten, wenn das eine Kommunikationsstrategie ist, dann bräuchte ich Verfassungsschutzbehörden oder Personal in den Verfassungsschutzbehörden, die in der Lage sind, diese Äußerungen zu dekodieren. Und selbst wenn ich das habe, ist die Frage, ob das dem Bundesverfassungsgericht reicht. Also wie stark ist die Beweiskraft einer Aussage, wenn die Verfassungsschutzbehörden sagen, naja, das hat er oder sie eigentlich anders gemeint, wir können das so und so dekodieren. Ja? Natürlich gibt es klar rechtsextremistische Codes, Bildsprache, Zahlencodes und so weiter. Das ist einfach. Aber es ist schwer, sozusagen das dann in Karlsruhe vorzutragen. Und ein weiteres Argument wäre, und Sie haben das beim Bundesamt für Verfassungsschutz mit dem Bericht gesehen, die haben es geweigert, das zu veröffentlichen. Das ist sozusagen erst dann rausgekommen, weil einzelne Medien den Bericht zugespielt bekommen haben und ihn dann veröffentlicht haben. Aber das Bundesamt selbst hätte diesen Bericht nicht veröffentlicht. Und das ist auch wiederum typisch. Verfassungsbehörde, deren Kernwährung sind Informationen. Und sie sitzen auf diesen Informationen und geben diese Informationen ungern weiter und schon gar nicht an Medien, an die Presse oder auch an Wissenschaftlerinnen. Wenn ich aber so ein Verfahren führe in Karlsruhe, dann ist zwingend schon aus rechtsstaatlichen Gründen und aus dem Schutz der Partei aus Artikel 21 geboten, dass die Informationen, auf die sich der Verbotsantrag stützt, tatsächlich auch vorgelegt werden müssen, dass sie offengelegt werden müssen. Und ich würde auch als Bürgerin und als Bürger erwarten, dass ich mir selbst ein Bild machen kann. Also, dass ich selbst mir diese Informationen angucken kann, auch wenn niemand 1017 Seiten Bundesamt für Verfassungsschutzbericht lesen möchte. Aber ich will zumindest die Möglichkeit haben zu gucken, okay, auf was stützt sich denn dieses Verbot und mir selbst ein Bild machen. Vorletzter Punkt, Schutzpflicht des Staates. Auch da kann man sagen, ich gebe zu, dass das verfassungsdogmatisch sehr progressiv ist. Aber ich halte es gar nicht für eine so weit hergeholte Idee. Man kann argumentieren, dass der Staat gegenüber seinen Bürgern, und wir kennen das aus anderen Kontexten, Schutzpflichten hat. Die Konstruktion der Schutzpflichten ist dogmatisch nicht ganz einfach und kann auch kritisiert werden. Aber wenn es das gibt, dann kann man sagen, dass die Einleitung eines Verbotsverfahrens ein Teil der Erfüllung von Schutzpflichten des Staates gegenüber denjenigen Bürgerinnen ist, die sozusagen besonders Angriffen von Rechtsextremisten und oder der AfD und ihren Mitgliedern, Funktionärinnen, Anhängerinnen ausgesetzt sind. Und man kann sagen, dass das Einleiten eines Parteiverbotsverfahrens eine symbolische Handlung des Staates ist, indem nämlich der Staat gegen Vereinigungen auftritt, aus denen verfassungsfeindliche Äußerungen kommen, sei es systemischer Art, sei es gegen Einzelpersonen oder Gruppen gerichtet, und dass der Staat sich insofern mit der Einleitung des Verfahrens schützend vor seine Bürgerinnen stellt, insbesondere vor diejenigen Bürgerinnen, die im Zentrum der Angriffe sind. Auch da kann man natürlich sagen, und auch das halte ich für richtig, es gibt Kollegen, die sehen das anders. Andreas Fischer-Lescano hat das auf dem Verfassungsblog argumentiert, dass es sozusagen eine Ermessensreduzierung auf null bei den antragstellenden Verfassungsorganen gibt. Also dass die sozusagen ab einer gewissen Beweisdichte, ab einem gewissen Maß an verfassungswidrigen Äußerungen, Verhaltensweisen und ab einem gewissen Maß der Gefahr für die Freiheit der demokratischen Grundordnung seien die drei antragstellungsbefugten Verfassungsorgane gleichsam verpflichtet, das Verfahren einzuleiten. Das halte ich für nicht richtig. Das Konzept der wehrhaften Demokratie billigt auch diesem Verfassungsorgan, die dann den Antrag einleiten kann, ein politisches Ermessen zu, das sie auswählen können. Und wir sehen ja hier sozusagen die Pro und Kontras, dass das keine so ganz einfach zu treffende Entscheidung ist. Man kann auch fragen, warum wird denn auf diesen Artikel 18 nicht zurückgegriffen? Warum greife ich mir sozusagen nicht einzelne, besonders radikale Funktionärinnen der Partei raus und versuche sozusagen erstmal ein Verfahren nach Artikel 18 gegen beispielsweise Björn Höcke oder Birgit Malsack-Winkemann, die gerade in Untersuchungshaft sitzt, oder Jens Meyer, der wieder in den Richterdienst zurück wollte? Man kann auch sagen, warum hat das Gericht in Karlsruhe, ich weiß, Potenzialität, aber wenn ich eine Partei habe, die in ihrem Programm national befreite Zonen und Angsträume in ihrem politischen Konzept umsetzen will, sorry, dann muss ich die Partei verbieten und kann sozusagen nicht über ein Konzept wie Potenzialität oder eine dogmatische Figur davon Abstand nehmen. Und ein Hauptargument ist natürlich, ich habe es am Anfang angedeutet, ein Parteienverbot ist in einer Demokratie ein nicht unproblematischer Vorgang. Demokratien leben von Parteien, jedenfalls moderne Demokratien. Und wenn wir normalerweise von Parteiverbotsverfahren hören, dann assoziieren wir die möglicherweise mit autoritären Staaten und nicht zu Unrecht. Die meisten Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg zu Parteiverbotsverfahren kommen aus entsprechenden politischen Systemen, die schon deutlich weiter sind mit autoritärer Politik und autoritären Strukturen. Das heißt, das Parteiverbotsverfahren ist immer die Ultima Ratio in einer Demokratie, um Demokratie zu schützen. Der letzte Punkt, Folgen eines Parteiverbotsverfahrens. Natürlich, ich habe es gesagt, es ist kein Allheilmittel, aber das Parteivermögen wird eingezogen. Das heißt, ich entziehe sozusagen die finanziellen Ressourcen. Sie sind weiterhin dann von der staatlichen Finanzierung ausgeschlossen. auch da sozusagen Alternative neben Artikel 18 Grundrechtsverwirkung nach dem zweiten NPD-Verfahren hat der verfassungsändernde Gesetzgeber diese neue Regelung eingeführt, dass man sozusagen unter geringeren Voraussetzungen Parteien von der staatlichen Finanzierung und steuerlichen Begünstigung ausschließen kann. Also das wäre sozusagen nochmal eine Alternative zu einem Parteiverbotsverfahren nach Absatz 2. Man würde aber im Wesentlichen die organisatorischen Strukturen einer Partei durch das Parteiverbot beseitigen. Es würde dazu führen, dass die AfD alle Mandate, egal auf welcher Ebene sie die hat, würde sie verlieren. Kommunal-, Landes-, Bundesebene. Das ist nicht ganz unumstritten. Auch da hat der EGMR eine zum Teil andere Auffassung, was diesen automatischen kraftgesetzlich eintretenden Mandatsverlust angeht. Wir haben das mittlerweile, aber wir haben es im einfachen Recht. Also im Bundeswahlgesetz gibt es, ich habe jetzt nochmal die Berliner Regelung rausgeschrieben, also in dem Moment, wo eine Partei verboten wird, verlieren alle, die Mitglieder dieser Partei sind oder für die Partei gewählt worden sind, ihr Mandat. Das würde bedeuten, dass sozusagen keinerlei mediale Aufmerksamkeit, die dadurch hergestellt wird, dass Vertreterinnen dieser Partei, die dann für verfassungswidrig erklärt wird, innerhalb des Parlaments auftreten. Wenn sie dann Phoenix einschalten, dann müssen sie sich sozusagen nicht mehr die Positionen, die dort vertreten werden, wenn überhaupt von ihnen jemand Phoenix guckt. Meine Kinder lachen mich immer aus. Sagen, jetzt wäre immer der Sender, wo die Leute immer nur reden. Ist jetzt auch nicht so spannend meistens. Aber das wäre sozusagen weg. Man hätte keinen Zugriff mehr auf die Exekutive. Also zum Teil wirklich dramatische Folgen. Auf der anderen Seite, die Wählerinnen dieser Partei verschwinden nicht. Das Gedankengut verschwindet nicht. Wo sollen die 10 Millionen Wählerinnen denn hin? Was passiert mit denen? Was sind die Folgen davon, dass der Staat diese Partei verbietet? Wir haben einige ostdeutsche Bundesländer, in denen die AfD mittlerweile die Mehrheitspartei ist. Und die Befürchtungen sind, dass, wenn es zu einem Verbot kommt oder schon zu einer Einleitung, aber jedenfalls im Falle eines Parteiverbots, dass Radikalisierungstendenzen jedenfalls in Teilen der AfD-Mitgliedschaft gibt hin zu Gewaltanwendung. Und insofern gibt es die Befürchtung, dass, wenn wir das Verfahren durchführen, letztendlich sozusagen der Demokratie ein Bärendienst erwiesen wird, weil man dadurch letztlich autoritäre Bewegungen begünstigt, anstatt sie zu bekämpfen. Vielen Dank. Ich freue mich auf die Diskussion.
Ja, was spricht dafür, ein Parteiverbotsverfahren gegen die AfD einzuleiten und was spricht dagegen? Die Argumente pro und contra, die hat euch der Rechtswissenschaftler Felix Wirth-Hanschmann aufgedröselt. Links und Infos zum Redner und zum Thema findet ihr wie immer auf unserer Seite und in den Shownotes. Und da findet ihr auch noch Hörtipps, zum Beispiel unsere letzte Hörsaalfolge. Da ging es nämlich um die wehrhafte Demokratie. Was heißt das eigentlich? Welche Mittel gibt die Verfassung der Demokratie an die Hand, um sich gegen ihre Feinde zu wehren? Parteiverbot ist ja nur eines von mehreren Instrumenten. Ja, das wird da alles gut verständlich erklärt. Und dann verlinke ich euch noch einen älteren Vortrag von Felix Wirth-Hanschmann. Da spricht er darüber, wie Rechtsextreme in der Verwaltung Einfluss ausüben können, wenn sie an die Macht kommen. Und ich kann schon mal spoilern, sie können ganz schön umbauen. Für diese Folge war's das. Mein Name ist Katrin Ohlendorf. Schön, dass ihr zugehört habt. Danke euch und bis zum nächsten Mal.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jede Woche neu in der Deutschlandfunk-App.